Willkommen im Märchengarten. Kadi, Herz und Abenteuer. So haben wir unser Cornelia Löscher-Spezial heute genannt. Conny gilt unter ihrem Nick Schmetter Ichling als sehr beliebte Autorin auf dem Portal von Bookrix. Heute hat sie mir für euch eine Auswahl ihrer Märchen zur Verfügung gestellt. Der Kadi von Bagdad. Es lebte in einem Dorf nahe der ruhmreichen Stadt Bagdad ein Junge namens Raschid. Wie fast alle seine Freunde und Geschwister, so musste auch er mit anfassen, damit die Familie das harte Leben vor den Toren Bagdads bestreiten konnte. Wenn er frühmorgens die Ziegenherde seines Vaters auf die kargen Hügel seines Heimatortes trieb, war eine Flöte sein ständiger Begleiter. Und während die Herde sich an dem kargen Grün sättigte, spielte er die alten Melodien, die schon sein Vater und Großvater vor ihm gespielt hatten. Seine Lieder erklangen über Hügel und Felder und durchströmten die Herzen der Menschen. Es begab sich aber zu jener Zeit, dass ein Kadi in sein Amt eingeführt werden sollte. Auf dem Wege zum Gericht ritt er auf seinem Muli an dem Hügel vorbei, auf der Raschids Ziegenherde graste. Einen Moment hielt er inne und lauschte der Musik. Raschid, der den Fremden zuerst nicht bemerkte, erhob seinen Kopf. »Herr, habt Gnade mit mir!« Er warf sich vor dem Kadi auf die Knie. Der Kadi stieg von seinem Muli und beugte sich über den Jungen. »Wie heißt du, mein Sohn? Erhebe dich!« Es dauerte einen kleinen Augenblick, ehe Raschid sich erhob und sagte, »O gnädiger Herr, ich bin Ihr Diener!« »Der Klang deiner Flöte hat mich offensichtlich hierher geführt. Ich bin auf dem Wege nach Bagdad. Du sollst mich begleiten, deine Musik erwärmt mein Herz.«
Röte stieg Raschid ins Gesicht.
»Gütiger Herr, ich bin nur ein armer Bauernjunge, der jeden Tag die Ziegenherde auf den Hügel treibt. Nichts anderes habe ich gelernt.«
Der Kadi konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.
»Aber wie ich sehe, kannst du ganz schön viel. Und wenn ich mir deine Herde betrachte, ist sie wohl genährt, trotz dessen hier auf dem Hügel nicht gerade das satteste Gras wächst.«
Raschid wurde ein wenig verlegen. Ja, er wusste auch nicht, woran es lag. Aber seine Ziegen gaben die meiste Milch, und es war der beste Käse, den der Vater auf dem Markt in Bagdad verkaufte. Als der Kadi Raschids Vater bat, den Jungen mitnehmen zu dürfen, freute sich der alte Bauer, seinen Sohn in die Obhut des Richters zu geben. So begleitete Raschid den Richter nach Bagdad. Der Kadi lehrte ihn das Lesen und das Schreiben. Jeden Freitag nahm er den Jungen mit zu den Gerichtsverhandlungen, die bei der Bevölkerung immer großes Interesse erweckten. Der Marktplatz war gefüllt bis in die hintersten Ecken. Diebe und Wegelagerer, aber auch Mörder, wurden vor den Augen des Volkes verurteilt. Dort wurde Dieben die rechte Hand abgehackt und Mörder wurden geköpft. Ein Spektakel, das sich niemand entgehen lassen wollte. Da unser Kadi aber ein weiser Mann war, fällte er seine Entscheidungen immer erst, wenn er eine Nacht darüber geschlafen hatte. Nach jeder Verhandlung spielte Raschid dem Richter die Melodien der Heimat auf seiner Flöte vor. Die Musik wirkte wie eine Zauberei. Der alte Kadi verspürte die Klarheit. Er wusste sogleich, wie er urteilen soll. So vergingen 7 Jahre. Da Raschid ein gelehriger Schüler war und der Kadi ein geduldiger Lehrmeister, dauerte es nicht lange und er trat in dessen Fußstapfen. Der alte Kadi, der keine Kinder hatte, adoptierte Raschid. Nur wenig später bekam er seinen ersten Auftritt als Beisitzer des Richters. Nach und nach füllte sich der Marktplatz. Geschwätzige Weiber, Bauern, Händler und zahlreiche Kinder waren anwesend, als die Wachen einen der reichsten Kaufleute Bagdads direkt zum Richtertisch führten. Der Kaufmann schleppte einen alten Mann und seine Tochter, die schöne Fatima, vor das Gericht. Fatima war jung und von schöner, schlanker Gestalt. Sie war in einen Schleier verhüllt, ihre Schultern zitterten.
»O großer Herr«, begann der Kaufmann und wandte sich an Raschid, »ich fliehe um Gerechtigkeit. Dieser Mann, der alte Yusuf, schuldet mir 40 Dinar. Die Frist läuft erst in einem Monat ab, aber sein Haus hat gebrannt und er hat dabei sein ganzes Hab und Gut verloren. Nun besitzt er kein Geld, um mir die Schulden zu bezahlen. Das Gesetz bestimmt, dass derjenige, der seine Schulden nicht bezahlt, mit seiner Familie als Sklave des Gläubigers zu betrachten ist, bis er seine Schulden und die Zinsen für die ganze Zeit, einschließlich der Zeit, die er als Sklave beim Gläubiger verbringt, bezahlt hat.«
Der alte Mann senkte den Kopf. Seine Tochter weinte unter ihrem Schleier. Dann hob Fatima ihre Augen und sah Raschid direkt an. Raschid erblickte das Mädchen. Blitze schossen durch seinen Kopf, diese Augen, grün wie die Früchte des Ölbaumes. Wie soll er richten? Wie soll er Fatima zur Sklaverei verurteilen? Aber das Gesetz verlangt das. Was soll er nicht tun? Dachte er verzweifelt. Raschid schaute erwartungsvoll zum Kadi. Dieser nickte ihm aber nur freundlich zu und deutete ihm an, fortzufahren. Raschid wandte sich an den alten Mann.
»Erkennst du diese Schuld an?«
»Ja, o weiser und gerechter Kadi, ich bestreite die Schulden nicht. Ich bitte nur um einen Monat Zeit, bis meine Frist abläuft. Ich kann meine Tochter verheiraten. Sie ist 15 Jahre alt und sehr schön. Ich werde gutes Brautgeld für sie bekommen. Dann kann ich meine Schulden bezahlen.«
»Nein!«
brüllte der Kaufmann.
»Sie könnten aus der Stadt fliehen und sich verstecken. Dann kriege ich mein Geld nie. Ich flehe um Gerechtigkeit.«
Raschid schaute zum Kadi. Er war nicht da. Die Verzweiflung packte ihn. So vertagte er die Verhandlung. Raschid suchte den Kadi, vergeblich. Niemand konnte ihm die Frage nach dem Verbleiben des Kadis beantworten. Am Abend saß er nun nachdenklich und trank seinen Tee, wie sie es nach den Verhandlungen immer gemeinsam taten. Dabei fiel sein Blick auf die Flöte. Verwaist lag sie in der Ecke. Es dauerte eine Weile, ehe er die richtigen Töne fand. Aber dann spürte er die Energie, die ihn schon als Kind antrieb. Das Blut pulsierte in seinen Adern und die Töne sprudelten nur so hervor. Völlig erschöpft sank er danach in einen tiefen, festen Schlaf. Als er erwachte, saß er bei seiner Ziegenherde und hielt seine Flöte in den Händen. Schon von Weitem erkannte er den Mann auf dem Muli. Raschid sank auf die Knie, als der Kadi vor ihm stand.
»Erhebe dich, mein Sohn!«
Raschid erhob sich und blickte hilfesuchend in das Gesicht des Richters.
»Herr, warum hast du mich verlassen? Ich brauche deine Hilfe. Wie soll ich ohne dich recht sprechen?«
Fest drückte der Kadi seinen Zögling an sich.
»Raschid, du bist es, den ich auserkoren habe, mein Werk weiterzuführen. Du wirst immer wissen, was gerecht ist. Denn in der Tiefe deiner Seele hast du schon längst den Schlüssel gefunden, den Schlüssel der Gerechtigkeit. Trage ihn immer sicher dort mit dir, und du wirst sehen, dass er die Türen öffnet.«
Am nächsten Tag gab Raschid dem alten Yusuf reichliches Brautgeld und nahm seine Tochter zur Frau. Fatima und Raschid lebten gemeinsam mit ihren Kindern und dem alten Yusuf mitten in Bagdad. Sie führten ein glückliches Leben. Den Schlüssel der Gerechtigkeit trug er tief in seinem Herzen, und immer, wenn er bei Gericht einen Zweifel verspürte, griff er zu seiner Flöte.
Thank you.
Mein Herzchen. In einem kleinen Dorf nahe einer größeren Stadt lebte vor vielen, vielen Jahren eine alte Frau, vor der alle Kinder Angst hatten, weil sie aussah wie eine verschrumpelte Hexe. Sie trug verschlissene Kleidung und mitten in ihrem Gesicht saß eine lange spitze Nase, die zu allem Überfluss auch noch von einer Warze gekrönt wurde. Niemand wusste genau, wie alt sie war, denn ihre Haare trug sie lang und zottelig und ihre Strümpfe ringelten sich in kleinen Wellen an ihren Beinen entlang. Jedes Kind, das sie sah, suchte schnell das Weite. Eines Tages aber geschah es, dass ein kleines Mädchen mitten vor dem Haus der Hexe stehen blieb und sich das kleine Häuschen ansah. Die Dachpfannen hatten wohl schon so manchen Sturm erlebt, denn einige saßen nicht mehr am rechten Fleck. Auch der Schornstein saß ein wenig windschief oben auf dem Dach, aber hinter den kleinen Fensterscheiben leuchtete ein dünnes Kerzenlicht. Neugierig schlich die Kleine bis an das Fenster und versuchte einen Blick in die Stube zu erhaschen. Dort saß die Hexe und blätterte in einem dicken Buch. »Huch«, dachte die Kleine, »das ist bestimmt ihr Zauberbuch«, und machte unweigerlich einen Schritt zurück, dabei stolperte sie und fiel rücklings ins Blumenbeet. Mit einiger Mühe rappelte sie sich wieder auf, um sich ein wenig von der Erde zu befreien, die an ihren Kleidern saß. Deshalb bemerkte sie zuerst gar nicht die Gestalt hinter ihrem Rücken und erschrak umso mehr, als sich eine Hand auf ihre Schulter legte. »Hast du dir weh getan?« Sie trat einen Schritt zurück und betrachtete die Frau, die ihr freundlich entgegenlächelte. »Nein, halb so schlimm, ich habe nicht richtig hingeschaut, und da bin ich wohl gestolpert«, entgegnete sie.
»Wie heißt du?«
fragte die Alte. »Ich heiße Milena und wohne in der Nähe des Dorfplatzes. Wir wohnen noch nicht so lange hier. Und wie heißt du?«
»Ich heiße Grete, und wenn du magst, kannst du bei mir eine Tasse Milch trinken.«
Milena willigte sofort ein und ging mit ihr ins Haus. Alles sah aus wie in einer Puppenstube. Hübsche Vorhänge schmückten die Fenster. Im Schrank der guten Stube standen wunderschöne Porzellanfiguren und bunte Teppiche lagen auf den alten Holzstielen, damit es nicht so knarrte. An den Wänden hingen farbenfrohe Bilder, die alle gerahmt waren. Auf einer Anrichte mitten im Zimmer stand ein besonderes Bild. Darauf war ein junges Mädchen abgebildet, welches nicht älter zu sein schien als Milena. Zwei strahlend blaue Augen blinzelten sie an. Sie zwinkerten. Sie zwinkerten? Das ist doch wohl nicht möglich.
»Wer ist das hier auf dem Bild?«
wollte sie zu Grete gewandt wissen.
»Ach, weißt du, das ist eine lange Geschichte. Es ist meine Tochter Johanna. Sie war genauso alt, wie du jetzt wahrscheinlich bist. Und sie lebt nicht mehr. Vor vielen Jahren wütete hier die Pest, viele Menschen starben damals und meine Tochter starb auch. Ich habe sie sehr geliebt und kann sie nicht vergessen. Sie war doch noch so jung.«
Tränen traten in ihre Augen, als sie von ihrer Tochter sprach. »Aber konnte denn kein Arzt helfen?«
»Nein, gegen die Pest gibt es kein Mittel.«
»Und wo ist dein Mann?« fragte Milena.
»Mein Mann? Ich habe keinen Mann mehr. Der hat mich verlassen, nachdem unsere Tochter gestorben ist. Und mit meiner Tochter ist auch mein Herz gestorben.«
Milena war betrübt. Sie aß noch ihren Keks und trank ihre Milch. Danach verabschiedete sie sich von Grete und versprach, in den nächsten Tagen wieder bei ihr vorbeizuschauen. Noch lange lag sie in ihrem Bett und hing ihren Gedanken nach. Erst sehr spät in der Nacht fiel sie in einen tiefen Schlaf. Johanna streichelte sanft Milenas Kopf und wanderte langsam zu ihren Wangen. Tränen fielen auf den weißen Kopfkissenbezug und benetzten auch Milena.
»Du hast ein gutes Herz, das spüre ich. Ich weiß, dass nur du ihr helfen kannst. Auf ewig will ich dir verbunden sein.«
Am nächsten Tag traf sich Milena mit ihren Freunden. Sie erzählte von ihrem Besuch bei der Hexe. Gespannt hörten die anderen zu, als sie über Grete und deren Tochter und ihren Traum berichtete. Ihre Haare hatte sie zu einem Zopf gebunden, und eine saubere Schürze schützte ihre guten Kleider, die sie zur Feier des Tages angezogen hatte. In der Kanne duftete der Kakao, und auf dem Tisch standen Kuchenstücke und ein Strauß bunter Blumen. Alle Fenster und Türen waren geöffnet, um den Sonnenschein hereinzulassen. Da kamen sie endlich. Milena und ihre Freunde saßen um den Tisch herum und konnten nicht sehen, wie Grete sich umdrehte zu ihrer Tochter, ihr zulächelte.
»Ich danke dir, dass du sie mir geschickt hast.«
Als sie sich verabschiedeten, warf Milena einen letzten Blick auf Johannas Bild. Bildete sie es sich nur ein oder lachte sie ihr entgegen?
Abenteuer auf dem Mummensee. Aurelia war eine kleine, bezaubernde Elfe, die, wenn sie sich nicht im Elfenreich aufhielt, gerne ihren kleinen Freund Flo besuchte. Flo war noch nicht in der Schule, aber an einigen Tagen in der Woche besuchte er einen Kindergarten. Dort fühlte er sich richtig wohl, weil er dort viele Freunde hatte. Aber pudelwohler fühlte er sich mit Aurelia. Kennengelernt hatten sich die beiden, als Flo einmal unerlaubterweise das Haus verließ, um hinten bei den Brombeerbüschen zu spielen, was Mama ihm eigentlich verboten hatte, denn dort hielten sich immer so viele Wespen auf, und die konnten ganz schön pieksen. Aurelia saß auf einer dicken roten Brombeere und quietschte vor Vergnügen, weil sie doch so lecker war. Schnell freundete sich das ungleiche Paar an. So oft sie konnten, trafen sie sich hinten bei den Brombeerbüschen. Flo konnte Aurelia bequem in die Hand nehmen, denn sie war ja mal gerade daumengroß. Meistens hatte sie ihren kleinen Zauberstab dabei, an dessen oberen Ende ein glitzerfunkelnder Stern thronte. Von weitem schon konnte man Flo erkennen. Seine roten Haare standen hoch zu Berge und sahen immer aus, als wenn er sie in eine Steckdose gesteckt hätte. Manchmal nahm die kleine Elfe ihren Freund mit ins Feenreich. Flo konnte sich nur schwer auf den Kindergarten konzentrieren. Für den Nachmittag hatte er sich mit Aurelia verabredet. Erwartungsvoll stand er am Ende des Gartens bei den hohen Büschen, als Aurelia mit etwas Verspätung erschien. Zu gerne hätte sie sich mit Flo im Garten vergnügt, aber sie hatte der Mumme versprochen, sie heute am See zu besuchen. Natürlich wollte Flo mit zum See. Er liebte das Wasser und hatte schon häufig mit Mama und Papa seine Ferien dort verbracht. Besonders schön war es immer, wenn die Ebbe kam und sich dann kleine Priele bildeten, in denen man dann unbeschwert planschen konnte. Er konnte natürlich nicht ahnen, dass es sich bei dem Mummensee um etwas ganz Besonderes handelte.
Wie immer mussten sie erst durch die Brombeerhecke, um ins Feenreich zu gelangen. Eine ganze Weile später und nach einigen Strapazen, denn große Kieselsteine versperrten häufig den Weg, gelangten die beiden Freunde zum Mummensee. Schon von Weitem konnte man eine riesige rote Fahne aus dem See herausragen sehen. Aber wo wohnte sie denn nun, die Mumme? Flo war gespannt, denn nichts war zu sehen. Kein Haus, keine Hütte, kein gar nichts, wo man hätte wohnen können. Deshalb staunte er über alle Maßen, als Aurelia ihm sagte, dass direkt unter der roten Flagge sei der Mummes zu Hause. Flo konnte es nicht glauben. Mitten im See sollte jemand wohnen? Das war doch wohl unmöglich. Wie immer trug der kleine Mann seine Freundin in der Hand. Sie stellten sich auf einen Kieselsteinberg, der direkt am Ufer lag. Von dort hatten sie einen besseren Überblick über den See. Da lag doch mitten vor ihren Augen, mitten auf dem Grund des Sees, ein Segelschiff. An Bord war alles hell erleuchtet und die Segel waren gehisst. Nur die große rote Fahne ragte aus dem Wasser. »Oh mein Gott«, entging es Flo, »diese armen Menschen sind alle ertrunken.« »Papperlapapp«, entgegnete ihm Aurelia. »Niemand ist ertrunken. Das ist das Zuhause meiner Mummentante und wir werden sie jetzt besuchen.« Nun ja, sein Seepferdchen hatte Flo schon im Kindergarten gemacht, aber so lange die Luft anhalten? Hoffentlich hatte Aurelia dieses Mal beim Zauberunterricht besser aufgepasst. Sie hüpfte in seiner Hand herum und murmelte ein paar unverständliche Worte. Nichts geschah. Noch einmal. Wieder nichts. Das konnte ja heiter werden. »Wasserwall und Wellenberg, ich bin nur ein kleiner Zwerg. Eine Elfe Zippelzaus macht dem Wasser jetzt gar aus. Lass verschwinden jetzt die Fluten, in das Schiff ganz schnell wir sputen.« Wie von Zauberelfenhand verschwand das Wasser, und die beiden Freunde gelangten trockenen Fußes auf das Schiff. Merkwürdig, kaum hatten sie das Schiff betreten, schloss sich der Weg hinter ihnen. Flo war begeistert. Sie stand mitten auf diesem wunderschönen Segelschiff. Alles war hell erleuchtet. Nichts erinnerte daran, dass das Schiff auf dem Grunde des Sees lag. Staunend standen sie da, als die Mumme sich näherte. Sie begrüßte beide mit einem warmen Kuss auf die Wange. Nun ja, sie war nicht mehr so ganz jung, aber auch noch nicht so ganz alt. »Vielleicht etwas älter als Mama«, dachte Flo so bei sich. Sie hatte lange rote Haare, die fast bis zu ihrem Popo reichten. Dazu trug sie ein langes schwarzes Kleid, an dessen Ärmel lange rote Bänder wehten. In der gleichen roten Farbe war der spitze Kragen. Und vor ihrer Brust drei dicke rote Knöpfe. In ihrem Haar trug sie passend dazu eine rote Schleife, die ganz und gar nicht zu ihren Haaren passte. Und ihre Lippen hatte sie dick mit einem roten Lippenstift bemalt. Und der klebte jetzt auf Aurelias und Flos Wangen. Nach dieser herzlichen Begrüßung nahm die Mumme Flo an die linke Hand. Die rechte hatte er ja belegt, denn da saß Aurelia noch immer und führte sie durch das ganze Schiff. Hier und da sprangen ein paar Kobolde herum, die mit fleißigen Händen das Schiff putzten, die Betten machten, kochten und vieles mehr. Sie kamen in einen wunderschönen Saal, der rote Brokatvorhänge hatte und eine riesige Wendeltreppe führte nach oben. An den Wänden hingen Bilder, auf denen Elfen in wunderschönen Kleidern, Schleifen und Blütenkränzen zu sehen waren. Schmetterlinge flogen herum und spielten mit den Haaren der Elfen. Flo hatte Aurelia auf einem kleinen rosa Sofa abgesetzt, auf welchem sie dann vor Freude auf- und abhüpfte. Ganz hinten zur Wendeltreppe hing noch ein Bild. Man konnte es nicht sofort sehen, denn es war durch ein Stück Brokatvorhang verdeckt worden. Flo erschrak. Auf diesem Bild war ein knurriger, zerzauster alter Mann zu sehen. Das war der Urahne Fenwick, ein Elf der ganz besonders schlimmen Art. Denn wie Flo von der Mumme erfuhr, war er derjenige, der ihr Schiff verwunschen hatte, weil er nicht mochte, dass Elfen glücklich waren. Nur einigen wenigen war es gestattet, die Mumme hin und wieder in ihrem goldenen Käfig zu besuchen. Selbst Narzissa, Aurelias Schwester, war es nicht gelungen, den Bann zu beenden. Kein Zauber konnte den Fluch brechen. Floh bekam eine Gänsehaut, nachdem er die Geschichte über Fenwick gehört hatte. Was für eine Gruselgeschichte! Und die arme Umme, immer unter Wasser, immer ohne Sonnenlicht. Deshalb waren bestimmt auch Tag und Nacht alle Lichter auf dem Segelboot hell erleuchtet. Es war schon spät, und die zwei Abenteurer beschlossen, sich so langsam auf den Heimweg zu machen. Mama und Oma machten sich bestimmt schon Sorgen, wenn er nicht vor dem Dunkelwerden wieder zu Hause eintraf. Er nahm Aurelia wieder in seine Hand. Sie schwang ihren Zauberstab hin und her, murmelte ihre unverständlichen Worte. Und wieder geschah nichts. Absolut nichts. Auch die Mumme wusste keinen Rat. Also beschlossen der kleine rothaarige Floh und die zierliche Elfe Aurelia, die Nacht auf dem Schiff zu verbringen. Auch wenn er ein ganz schlechtes Gewissen hatte, schlief er sehr schnell ein. Aurelia, die neben ihm lag, konnte sich auch nicht mehr gegen den aufkommenden Schlaf wehren. Fenwick betrachtete die beiden Schlafenden. Wie gerne hätte er selber Kinder gehabt, wie gerne hätte er eine Frau gehabt, wie gerne hätte er sie gehabt, sie, die Mumme. Aber es kam alles anders. Über die Jahrhunderte hinweg musste er durch das Elfenland ziehen und die Zauberkunst erlernen. Sein Vater hatte es so von ihm verlangt, und so wurde er verbittert, und wenn nicht er, so sollte auch kein anderer seine geliebte Mumme zur Frau bekommen. So entschied er, sie auf den Grund des Sees zu verbannen. Nur der Zauber eines Kindes kann den Bann lösen. Die Zeit war gekommen. Elfensee und Mummentanz, dieses Schiff erhebt den Glanz. Früher Zeiten schnell, hopp, hopp, somit ist der Fluch gestoppt. Aurelia erschrak. Sie öffnete ihre Augen und blinzelte ein wenig, weil das Licht sie blendete. Was war geschehen? Die Zauberformeln, die sie im Traum gemurmelt hatte, was war damit? Sie konnte sich nicht erinnern. Und diese Geräusche, was sind denn das für Geräusche? Sie weckte Floh. Gemeinsam gingen sie in den großen Saal mit den Brokatvorhängen. Niemand war zu sehen. Die Wendeltreppe mit dem goldenen Handlauf, die gestern noch ins Nichts führte, erstrahlte so prächtig, dass die zwei sie emporsteigen mussten. Was für ein Anblick! Die weißen Segel flatterten im Wind und kleine Gischtkrönchen umspielten das Schiff. Am Steuer des Schiffes standen die Mumme und Fenwick, Arm in Arm. Sie hatten zueinander gefunden. Aurelia hatte den Bann gebrochen. Nach dieser glücklichen Fügung mussten sich die zwei Freunde aber flugs auf den Heimweg machen. Sicherlich bekäme Floh Ärger, weil er einfach über Nacht fortgeblieben war. Artig verabschiedeten sie sich von den beiden Verliebten. Unterwegs zum Garten murmelte Aurelia wieder so ein Zeug vor sich hin. Rubi Hatz und Hackeldietz, mach, dass ich ihn nicht verschlief, Rumpelhans vergisst die Schwestern und es werde wieder gestern. An der Brombeerhecke verabredeten sie sich für den nächsten Tag. Floh wunderte sich. Papa war noch nicht zu Hause, Mama ließ gerade Badewasser für ihn ein und Oma war in der Waschküche. Komisch, warum meckerte denn niemand? Das Glück hat eben nur der, der eine kleine bezaubernde Elfe zur Freundin hat, die auch sehnsüchtig darauf wartet, den nächsten Tag mit ihrem Freund zu verbringen und vielleicht das nächste Abenteuer zu erleben.